Und so habe ich den Eindruck, dass in dieser Intuition von Barth eine tiefe Wahrheit ist, nämlich, dass Gott übernatürlich wirklich die Unsterblichkeit uns schenkt und dass, wenn wir auf eine natürliche Unsterblichkeit der Seele beharren, einen Rest von Atheismus in uns tragen. Nicht wahr, nämlich, nicht wahr, dass wir in einer Tiefe total unabhängig sind von der Barmherzigkeit Gottes.
Das würde ich aber jetzt gar nicht so verstehen, ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber ich würde das nicht als Atheismus auffassen und über diese Sichten dann auch gut machen. Da wird über plötzlich die natürliche und die übernatürliche Ordnung so kommen, dass wir sagen, das, was Gott dem Menschen als Menschen schenkt, ist nicht mehr Gabe Gottes. Also das braucht keinen Gott mehr. Ich glaube, wenn wir von dem ausgehen, auch das, was uns, wenn wir diesen Begriff so verwenden, in Ordnung und Natural geschenkt ist, auch das ist Gabe Gottes, auch das weist auf Gott hin. Ich würde höchstens die Frage so verstehen oder die Antwort von Barth so auffassen, dass die Unsterblichkeit in diesem Sinne des ewigen Lebens eine Erlösungsgabe Gottes ist. Also die Unsterblichkeit, so wie Sie sie jetzt dargestellt haben, setzt Christus voraus, damit wir dann das ewige Leben von Gott haben.
Die Frage ist, nicht Materialist an der Unsterblichkeit glauben?
Ja, es ist die Frage zuerst, was ist Unsterblichkeit? Ist das einfach ein Vorurteil? Und zweitens, was ist denn ein Materialist meine Seele? Wenn er nämlich meine Seele annimmt, dann wird er sagen, es gibt eine Verwandlung der Materie. In diesem Sinne ist der Mensch unsterblich.
Also ich glaube, diese Frage von Seele müssen wir dann in der philosophischen Diskussion schon klären. Ob das nicht eine bloße Ausdrucksweise dafür ist,
dass der Mensch Mensch
ist. Dass der Mensch eine große Spannung in sich trägt und absolut Zukunft gerichtet ist.
Ja, gut, aber wenn wir auf die gleiche Frage zurückkommen, wodurch ist der Mensch nicht einfach dieser Tisch? Und wir haben jetzt dadurch gesagt, dadurch, dass er eine Seele hat. Und jetzt kann ich das so ausdrücken, der Mensch ist nicht ein Tisch, dadurch, dass er eben Mensch ist. Und Sie haben gesagt, dadurch, dass er eine große Spannungsweite auf die Zukunft hin hat.
Ja.
Hier sind nur Körner verschieden, in Wirklichkeit meinen wir aber dasselbe, mit anderen Worten, hier treffen wir nun auf das anonyme Christentum, oder meinen wir mit der sogenannten Seele etwas total anderes als der Naturwissenschaftler, der von einer Beständigkeit der Energie
spricht. Meine Frage war, ob die Unterscheidung, diese spezielle Unterscheidung, Leib und Seele, wesentliche Voraussetzung des Christentums ist, des Verständnisses von unseren Dogmen, unserer ganzen Darstellung. Ich glaube, nein.
Ich bin einverstanden, dass wir eine vollständige Klarung des Menschen erreicht haben.
Gut, und das müssen wir vielleicht in der nächsten Diskussion.
Aber wenn ich hier den Faden noch einmal aufnehmen kann, dann möchte ich sagen, dass diese, wir haben schon einmal über das über Leib-Seele geredet und ich muss sagen, dort liegt eine ganz große Schwierigkeit und die wurde eigentlich für mich jetzt persönlich, Sie haben ja mir die Fragen gestellt, wie die Entwicklung eigentlich persönlich war. Die Lösung kam dadurch, dass ich mit der Zeit entdeckt habe, dass dieses Leib-Seele, dieser Dualismus, erst durch die griechische Philosophie ins Christentum eingedrungen ist und an und für sich etwas Christentum ist. Und mit dieser Frage wusste ich auch, dass dieses philosophische Problem nicht wesentlich dem Christentum schuld gehört. Das ist ein Punkt. Aber jetzt möchte ich auf ein anderes hin noch einmal zurückkommen, auf die Frage der Unsterblichkeit, die ein Problem für sich ist, die ein Problem bleibt. Und hier muss ich sagen, dass für mich ein ganz wesentlicher Schritt zu dieser Offenheit oder wenn wir ein Abgegriff dorthin denken wir im Alten Testament, war die, dass der Ewigkeitsglaube sich im Verlauf des Alten Testamentes erst entwickelt hat. Wir können zumindest die Entwicklung auch des Glaubens ein
Situation doch nicht. haben sie irgendwie als einen hoffnungslosen Fall einfach ausgeklammert, weil sie gesagt haben, ich bin nun mal Naturwissenschaftler, ich werde hier nie eine Lösung finden, ich werde nie irgendwie eine Antwort bekommen als vom Christentum her. Das wäre nämlich interessant.
Nein, das ist viel, viel praktischer und einfacher. Ich weiß, dass ich sehr langsam bin. Und es gibt auch Dinge, die ich irgendwie eine natürliche Geburt habe und ich denke, ja, wenn dann der Moment gekommen ist, kann ich mich an die Frage ran machen. Jetzt erlebe ich einmal etwas, was näher ist, mit dem ich fertig war, das andere wird kommen. Man könnte das vielleicht sagen, obwohl ich im Detail Pessimist bin, bin ich in den großen Zügen Optimist und wahrscheinlich ist das einfach eine
Moral.
Die
ist dann das, was er sieht. Treffen wir uns nicht hier, sind wir nicht hier nun solidarisch mit allen Menschen. Treffen sich nicht hier Christen und Atheisten und diejenigen, die irgendeine eine Religion oder Ersatzreligion sich zurechtgelegt haben, dass das die grundlegende Solidarität aller Menschen ist.
Also Sie, mich verwirren vorläufig zu anonymen Christen noch den anonymen Sucher.
Ja.
Und nicht wahr, das andere ist in einem schon impliziert.
Warum?
Also ich glaube schon, allgemeine Basis ist, von der man überhaupt ausgehen muss, wenn man von Menschen überhaupt spricht, dass der Mensch nämlich tatsächlich, wie schon gesagt wurde, die eigentliche Sehnsucht ist, der Sucher ist, und die Frage, die sehe ich dort, dann später, oder warum es dann verschiedene Ebenen gibt oder verschiedene, wie es dann zum anonymen Christen kommt oder und so weiter, oder der in einem Mythos sucht und so weiter und dort eine Antwort erwartet. Ich glaube, dass die Grundlage aus der Sucher, Mensch als Sucher und der konkrete Vollzug, wo dann diese Sehnsucht, ich möchte sagen, artikuliert wird, kanalisiert wird, das hat doch weitgehend dann doch geschichtlichen Charakter.
Ja, und aus Geschichte an sich, ich meine, klar ist der Mensch ja notwendig eine geschichtlich gewordene Sehnsucht, aber die Frage ist damit noch nicht gelöst, in was für eine Geschichte er dann steht und dass dann dort die verschiedenen Ebenen stehen, wo man dann zum anonymen Christen kommt und so weiter.
Frage dann zu klären irgend einmal, ob wir zum Beispiel unseren Offenbarungsbegriff überhaupt nicht irgendwie nicht verfälscht haben. Nämlich aus dem griechischen nicht wahr, Wort heraus, nicht wahr, wo etwas aus der Geborgenheit in die Offenheit hineingebracht wird, also nicht wahr, wesenhaft ein Erkenntnisvorgang oder ein Erahnensvorgang oder so etwas, oder nicht alle Offenbarungssätze von vornherein nun Hoffnungssätze und Sehnsuchtssätze sind.
Ja, und denken Sie, meinen Sie das als Antwort auf die Sehnsucht, dass man Sehnsucht zur Hoffnung wird, oder die Sehnsucht anregt, dass man der Mensch negativ wird?
Ja. Ich glaube, dass vielleicht der Sinn der ganzen Geschichte ist, nicht so sehr uns etwas zu sagen, freilich auch das, sondern die Sehnsucht und die Hoffnung dann in expliziter Form aufrechtzuerhalten.
Ja, und ich würde sogar so weit gehen, dass alle diese Offenbarungssätze auch den Sinn haben, den Menschen noch stärker dazu anzuhalten oder anzutreiben, zu suchen. Denn Gott bleibt immer der verborgene Gott. Und die Offenbarung hat eigentlich, jetzt werde ich das sehr scharf formulieren, den Sinn, um zu zeigen, dass dieser Gott, den wir jetzt haben, oder den wir erkennen, bei weitem nicht der Gott ist, den wir suchen. Gott ist immer anders, als wir ihn finden. Und alle Aussagen Gottes sind eine Anregung, eine Einladung, eine Aufforderung an den Menschen, weiterzusuchen.
Ja, wenn ich da den Philosophen und den Theologen miteinander streiten oder distinguieren, höre ich dann, bin ich sozusagen sprachlos, aber es kommt mir der sehr böse Satz von Marx in den Sinn vom geistigen Überbau der Materie und dem
Überbau, wo wir gesagt haben, Suche.
War
hat eigentlich das Buch, wie hieß der Franzose, er hat im Konzentrationslager Vorträge gehalten, die später als Manuskript herausgekommen sind, L'Evolution dans l'Ancien Testament. Ich muss es so lernen. Das war eines der ersten Bücher, die ich in dieser Richtung eigentlich gelesen habe. Dann die Frage, wenn wir jetzt natürlich mit Evolution kommen, die Frage der Erbsünde. Und ja, der Erbsünde ist eigentlich erst zur Frage geworden im Moment, als die Evolution wirklich integriert
wurde. Ja, und die Frage der Ursünde oder der Erbsünde. Denn für viele ist nämlich die Erbsünde deshalb ein Problem, weil sie mit der Ursünde.
Ich möchte wissen, was sie immer noch. Landläufig hat man Erbsünde.
Erbsünde, das ist nun unser Zustand, den wir vererben. Aber Ursünde ist die Tat, die am Anfang steht.
Ja, dann kann ich sagen, gerade beide. Denn die Frage des Vererbens, die ist für mich also biologisch
keine Schwierigkeit.
Nicht möglich. Sondern wir sind eigentlich, ich glaube, dass die Sünde für uns da ist, sobald wir die Unterscheidung zwischen Gut und Böse treffen können, aber die Entscheidung für das Gute nicht volltreffen können, dieser sündhafte Zustand, aber der wird uns nicht irgendwie biologisch mitgegeben.
Ja, die Frage ist jetzt, Sie werden angegeben, Sie wurden als Schweizer geboren, ich wurde nicht als Schweizer geboren. Das ist ein Faktum, das ja existiert. Jetzt kommt die Geber. Haben Sie hier Schwierigkeiten, dass Sie in einem solchen Zustand von Gott sind? Oder sagen Sie, einen solchen Zustand kann ich von vornherein nicht haben?
Nein, es ist eine Tatsache, die strahlt ich nicht ab, und das ist eine solche primäre und primitive Erfahrung, dass es gerade
zu. Ja, ist die Frage, ist das bloß eine phänomenologisch feststellbare Wirklichkeit, dass wir zum Bösen neigen und viel Verkehrtheit in uns ist? Oder haben Sie die Schwierigkeit, wie ist das weitergegeben worden? Oder haben Sie hier darauf die Antwort, es wurde gar nicht weitergegeben, sondern de facto ist jeder in diesem Zustand, denn wenn die biologische Abstammung eines Menschen in Italien ist genauso wie in der Schweiz, aber der Italiener ist eben Italiener und der Schweizer ist Schweizer. Das hat mit der Verlierung nichts zu tun. Das hat nur mit dem zu tun, dass dieser Mensch nun in Italien geboren wurde und die Bestimmungen so und so sind und deshalb wird er Italiener.
Nun, also ich glaube, da mich vermisste der schon Einspruch erheben. Die Frage ist wirklich die Frage der Ursünde und alle Fragen, die damit zusammenhängen, zum Beispiel Polygenismus, Monogenismus, Zustand in Paradiese vorher und Deutung dieses Zustandes oder Augenblickes, hängt weitgehend davon ab, wie wir die Erbsünde nicht verdenken.
Ja, und da meinen Sie Erbsünde, unseren Zustand?
Unseren Zustand Erbsünde.
Ja.
Das heißt, wir haben nach der kirchlichen Lehre keine Erbsünde mehr, aber wir tragen ziemlich schwere Folgen davon. Gut. Wenn wir den Menschen als Mitsein definieren, und zwar ontologisch, dass ich die anderen Menschen in meinem Inneren trage, wirklich ontologisch, dann eine schwere, nicht personale Sünde in unserer heutigen soziologisch bestimmbaren Welt wird, ich habe nichts dafür und nichts dagegen, mein eigener Zustand durch dieses sündhafte Mitsein. Wie erlösen Gott zum Beispiel ein Kind von dieser Erbsünde, indem er dieses Kind aus diesem sündhaften Mitsein herausholt und hinein
verpflanzt in ein heiliges Mitsein. Und so wird dieses Sein heilig. Also die Verschiebung geschieht so, dass ich hier nicht auf die Erde, auf eine Nachfolge, die Erbsünde, sogenannte Erbsünde, nicht basiere, nicht sondern ableite von der Sünden der Welt. Also eher nicht johannäisch, nicht gedacht, als nicht paulinisch. Wenn man diese Perspektive adoptiert, dann ist es völlig nicht belanglos, aber zweitrangig, wann die Ursünde geschah, ob das monogenetisch oder polygenetisch geschah, in einem Moment oder später in der Entwicklung der Menschheit sich einsetzte, in dem Moment, wo eine personale, schwere Sünde in der Menschheit existiert, ist die ganze Menschheit durch dieses Mitsein schon mit einbegriffen in die Erlösungsbedürftigkeit.
Ja, nun haben Sie dadurch die Frage nur verschoben. Nein. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass Sie sagen, in dem Augenblick, wo eine personale Sünde irgendwo bestimmt, sind wir alle einbezogen.
Nun, also in dem Augenblick, wo die Welt keine Sünde mehr haben kann, weil alles gerichtet wird, hört ja die Erbsünde auf, Also in dem Augenblick, wo totale Scheidung, Scheidung des Bösen, oder wir hoffen die totale Reinwertung von allen sich vollzieht, in dem Augenblick sind wir im Himmel.
Ja.
Wenn in diesem Augenblick keine Sünde in der Welt vorhanden wäre, wären wir in der Zustand des Himmels.
Ja, wobei Sie aber so etwas interessieren, dass die Freiheit von der Sünde automatisch schon die Seligkeit oder die Gnade, das, was wir als übernatürliches Leben bezeichnen, können wir das theoretisch so interpretieren?
In der gegenwärtigen Hypothese, nämlich in der Erlösung Christi.
Ja, aber dann ist es so, dass der, die Befreiung von der Sünde automatisch die, das Geschenk der ganzen, des ganzen Erlösungsreichtums Christi bedeutet.
Weil die Befreiung der Sünde automatisch die Gnade bedeutet.
Ja, gut, wenn man das voraussetzt, dann bin ich einverstanden. Ja. Aber jetzt kommen wir zur Frage zurück. Denn ich glaube, noch immer die Frage, wenn nämlich dieses Mitsein in der Sünde doch durch eine personale Sünde bedingt ist, dann stelle ich mir die Frage, ja, gut, Sie sagen, zeitlich und Art und Weise, das können wir offen lassen. Aber Faktum muss doch da sein.
Irgendwie muss der Mensch...
Da hätten Sie also nicht die Schwierigkeit mit der Erbsünde oder Ursünde als Faktum, sondern nur mit der Erklärung der Art und Weise.
Ja, ja. Ich glaube, das ist...
Da bin ich also völlig einverstanden. Ist das für Sie das auch so?
Nein, für mich ist die Sache also ganz anders. Denn ich meine, was für mich keine Schwierigkeit bedeutet, ist das Phänomen.
Ja.
Der Sündhaftigkeit. Nun, lassen wir die Frage das Wort Erbsünde weg, sondern sagen wir der Sündhaftigkeit. Die ist für mich klar. Die Frage der Erbsünde als Vererbung von einem Menschen zum anderen, das ist für mich unannehmbar und ich glaube nicht, dass es richtig verstanden zum Glaubensgut gehört.
Dann machen wir aber diesen Vergleich, dass ich dadurch, dass ich abstamme, in einem bestimmten Zustand rechtlicher Ordnung.
Ich glaube, da kommt eben das abendländische und römische rechtliche Denken hinein, dass das wahrscheinlich...
Sie meinen also, Gott gegenüber sind wir nicht in einem bestimmten Ort?
Natürlich bin ich in einer bestimmten Ordnung, aber nicht in einer, formulierbaren und in Sätzen ausdrückbaren Ordnung.
Ja, aber der gute
Zustand Gott gegenüber, einfach dadurch, dass ich als Mensch in dieser Welt bin, der geändert werden muss.
Ja, da bin ich einverstanden, aber wenn wir jetzt auf die Frage der Unsünde oder der Erbsünde hingehen, so ist die Frage, wie ist das in die Welt gekommen? Und dass wir wörtlich in den Bericht der Genesis hinnehmen, das ist auch eine, für mich eine Unmöglichkeit. Bin ich fertig geworden in dem Sinn, dass es eine Unmöglichkeit ist und dass das ein Bild und eine Ausdrucksweise dieser Zeit war, in der die Bibel oder der biblische Bericht entstanden ist.
Aber hat dieses Bild eine Wirklichkeit beschreiben wollen, oder ist das so, dass wir sagen, das ist Märchen? Hinter diesem Märchen steht nichts.
Ich sage nicht, es ist Märchen, sondern ich würde jetzt, also ich meine, nicht als persönliche Beleidigung für Sie, sondern würde sagen, das ist Theologie. Die ganze Heilige Schrift stand und die Theologen brauchten einen Anfang und sie haben am Ende einen Anfang gesetzt aus Überlieferungen und aus Bildern, hinter denen etwas steht, aber in der Anordnung, im Aufbau und so weiter ist das Theologie.
Ja, das ist ähnlich.
Und Theologie als menschliche Wissenschaft von dem, was wir eben nicht ausdrücken,
das ist nicht weitgehend so. Ist es aber doch nicht so, nicht weil das wir zum Beispiel den nicht Begriff von Nicaraner, historische Ethiologie, doch aufgreifen, nicht sollten. Nicht zum Beispiel bei der Erschaffung des Menschen. Es wird erzählt, nicht wahr, dass Gott Erde nahm.
Aber das ist in einem Bericht, im anderen Bericht ist
nehmen wir den einen Bericht. Nicht wahr, Gott Erde nahm, aus dieser Erde eine Gestalt formte und dieser Gestalt den Hauch des Lebens einhauchte. Gut. Es ist praktisch, nicht wahr, was ist da ausgedrückt? Dass erstens der Mensch nicht aus dem Nichts erschaffen wurde. Zweitens, dass da eine ganz spezifische Gottunmittelbarkeit sich vollzogen hat. Gott hat mit eigenen Händen dran gearbeitet, nicht wie bei den anderen Dingen. Da sprach er und es ward. Und dann, drittens, etwas geheimnisvoll, Geistiges ist drin. Nun, diese drei Dinge, nämlich Erdgebundenheit, Gott und Offenheit und Geistigkeit in irgendeiner Form, erlebt der Mensch in jeder echt menschlichen Situation. So was er sagen kann, ohne diese drei gibt es keinen Menschen. Die sind also nicht nur Ereignisse meines eigenen Seins, sondern Ereignisse der Erschaffung des Menschen. Projiziert man diese wesenhafte Erkenntnis hinein in die Geschichte, so entsteht ein Bericht von Genesis.
Na, aber ich verstehe nicht, warum wir nachträglich in einem Bericht, der ein Bild war für die Menschen jener Zeit, so viel hineinphilosophieren müssen. Also dort muss ich sagen, dass ich der Theologie und der Philosophie nicht folgen kann, weil die Dinge einfacher sind, als was wir
hineinphilosophieren. Jetzt ist es aber anders zu denken. Diese Offenbarung hat doch einen Kommunikationswert. Es soll doch auch uns etwas damit gesagt werden. Wenn das nur ein Bild für den damaligen Menschen wäre, dann hätte diese Offenbarung für uns keinen Sinn. Und dann hätte ich die große Schwierigkeit für die gesamte alttestamentliche Offenbarung, weil ich genauso für andere Bilder, Sie sind sehr beeindruckt von dem Psalmen, sagen könnte, ja, David hat damit, damals haben sie so gedacht. Aber das waren Bilder, ich höre diesen Bildern genau hinzu, nicht einen großen Wert, beides nur sagen, das ist auch Konstruktion der Theologie, wenn Sie das, was er vorher gesagt hat, nicht auch als eine Kommunikation an uns auf.
Ja, jetzt kommen Sie natürlich zu einem grundlegenden Problem. Sie haben jetzt das Wort Kommunikation Er gebraucht einfach der Ausdrucksmöglichkeit und hauptsächlich des Wandels der Ausdruck.
Und er durfte so, dass eine echte Mitteilung oder durch Teilnahme und Teilhabe und Teil mitgegeben ist.
Denn dann kommen wir nämlich an das Problem des Mitseins. Ja, aber ich glaube, dass eben diese Bilder, nehmen wir, ein Bild ist ja auch eine Mitteilung, ich gebe das ohne weiteres zu, aber diese Bilder sind eigentlich für uns nur indirekt verständlich und sind verständlich geblieben durch die Tradition, weil uns mit den Bildern einfach immer ein Inhalt mitgegeben wurde. Aber für die Menschen, die, sagen wir, ohne den Glauben an diese Bilder herangehen, denen sagen sie eben im jetzigen Moment doch nicht.
Da habe ich Schwierigkeiten. Wie könnten wir zum Beispiel, wenn wir irgendeine Ausgrabung aus dem Jahr 2000 vor Christus haben, wo wir nun keine Tradition haben, verstehen, wenn wir keine Kommunikationsmöglichkeiten wissen. Ich glaube, dass wir hier eine, sagen wir, Grundschicht bei uns Menschen doch so gemeinsam ist, dass ein Verständnis möglich ist. Wir müssen selbstverständlich darauf achten, dass sie eine andere Sprache gesprochen haben, andere Vorstellung, aber das Gemeinsame ist nicht so schwach, dass wir eine Zäsur machen können. Sagen, das, was wir verstanden haben, ist etwas völlig anderes als das, was wir verstehen.
Vor allem würde ich meinen, gerade dort ist nämlich, das ist ja nicht so, dass irgendwie im Alten Testament da plötzlich eine ungeheure Zäsur gekommen ist, sondern dass eben diese Ansätze ja noch sehr, sehr in die Breite gegangen sind, dass sich ja erst allmählich herauskristallisiert hat. Insofern ist ja die Offenbarung auch sehr, sehr geschichtlich.
Ja, das habe ich ja betont.
Das meine ich schon. Aber trotzdem ist ja gerade darin, dass ja in diesem ersten Ansatz einer gewissen Zäsur ist ja schon gegeben. Damit, weil er doch da wirklich etwas bedeutet. Und ich glaube, es liegt ja auch etwas darin, oder vielleicht eine Schwierigkeit, gerade bei diesen Bildern in den Paradiesbericht und so weiter und die über die Uranfänge, wenn wir bedenken, dass die ja viel, viel später entstanden sind, einen Ausdruck gesucht haben aus einer, ich möchte sagen, jetzt mal unter dem rein menschlichen Aspekt, was ja die Offenbarung an sich nicht schmälert, durch eine Reflexion entstanden sind.
Aber eben das,
ich würde Sie sozusagen
mit diesen Bildern ihre Realität auch wieder.
Ja,
und das zwar nicht verabsolutiert ihrem Inhalt nach, sondern ihrem Bild, dem Bild nach. Oder sagen wir nicht dem geistigen, sondern dem bildhaften Inhalt nach haben wir sie verabsolutiert.
Würden Sie jetzt diese drei Punkte, die vorher Dr. Borosch genannt hat, auch als eine Verabsolutierung des Bildes oder als ein Festhalten am Inhalt bezeichnen?
Ich würde sagen, als eine Interpretation des Inhaltes, und zwar, dass nur ein Mensch vom 20. Jahrhundert machen kann. Und dort kommt die ganze Relativität unseres philosophischen und theologischen Denkens.
Aber wenn wir uns vorstellen, dass es jetzt 20 Jahrhunderte und nicht im 20. Jahrhundert
ist. Im 20. Jahrhundert. Aber diese Reflexion ist nur im 20. Jahrhundert möglich.
Das bezweifle ich jetzt. Da müssen wir doch ein bisschen die Theologie der Geschichte der Theologie fragen. Was meinen Sie?
Ja, ich nicht glaube, es ist viel mehr nicht vorhanden, nicht wenn man nicht das Buch von nicht de Lubac über die nicht verschiedenen Interpretationsarten der Bibel liest. Man sieht schon, dass diese nicht Kerle schon etwas sich dabei gedacht haben. Die nicht mittelalterlichen nicht Theologen mit diesen vier Sinne der Schrift nicht wahr, haben den nicht ganzen Bultmann schon nicht vorweggenommen. Die haben zuerst den nicht wörtlichen Sinn interpretiert, wie es war, nicht dann den Geist, den nicht geistigen, dann den mystischen, dann den nicht kommunizierenden. Es gibt noch andere Sinne.
Inhaltliche in die Richtung der Unmittelbarkeit zu Gott herausgeschält, glaube ich. Also so einfach ist, glaube ich, die Sache nicht. Und was zum Beispiel die Evolution betrifft, wenn man die Interpretation von Augustinus, Genesis ad literam, nimmt, wo er ausdrücklich sagt, alles wurde in einem erschaffen und Gott hat diese Rationes Seminales hineingelegt in die Welt. Und die sieben Tage bedeuten, dass diese Potenzen der Schöpfung sich von sich selbst entwickelten, wie aus einem Keim ein Baum sich entwickelt und so weiter. Also ich glaube, wenn man zu vielen ursprünglichen Theologen zurückgeht, findet man nicht diese Verhärtung, die weitgehend in den letzten Jahrhunderten gekommen sind. Es ist unser Kreuz, ich weiß, aber wir sind gerade in dem Augenblick in der Lage, diese Schale aufzubrechen.
Ja, aber wir sind nicht in der Lage, zurückzugehen zu ihnen und dabei die ganze geschichtliche Entwicklung, die zwischen ihnen und uns liegt, und unsere eigene Reflexion abzustreifen. Das heißt, wir interpretieren Augustinus heute aus unserer Schau heraus unter jemandem im 18. Jahrhundert oder Pascal Augustinus interpretiert hat er halt anders interpretiert. Dort möchte ich diese Interpretation miteinander vergleichen. Wir können sie vergleichen und dort können wir sie nicht interpretieren ohne unsere eigene Geschichte.
Wissenschaften, eine Konvergenz der historischen Forschung, wo man langsam doch feststellen kann, was dieser Mensch wirklich gemeint hat oder gemeint haben könnte in vernünftigerweise. Ich glaube schon.
Denn sonst, wenn nämlich das nicht möglich wäre, hätten wir nämlich auf allen Gebieten die gleiche Schwierigkeit. Und die haben wir auch. Wir könnten nie wissen, was eigentlich Griechen gedacht haben. Ich glaube, dass wir die Griechen eben, wie sie gedacht haben, eben interpretieren von uns aus. Das ist nicht mal eine Schwierigkeit, die wir einfach zugeben müssen. Wir können nie aus eigener Haut fahren. Das ist nun eine Tatsache, gegen die wir umsonst anrennen. Jeder Mensch, so wie wir zwar jetzt uns verstehen, Sie können mir immer sagen, Sie verstehen mich nicht, und tatsächlich muss zugeben, ich kann Sie nur so verstehen, wie ich jetzt Ihre Worte nach meiner Art und Weise aufnehme. Und Sie können mich nur so verstehen. Das sind nun die Grenzen der menschlichen Kommunikation. Ich kann Sie nur aus mir heraus verstehen, auch wenn wir heute gegenwärtig sind. Und so kann ich auch Augustinus oder meinetwegen die Psalmen oder die Genesis nur aus mir heraus verstehen.
Ich würde sogar etwas sagen, es ist sogar mehr möglich, die Menschen richtig zu verstehen. Nämlich zum Beispiel, was der Morel von Saint-Jean de la Croix gemacht hat. Er hat zum Beispiel entwickelt, was dieser Mensch, wenn er eine richtige Metaphysik und Philosophie gehabt hätte, aus dem, was er in seinem System ausgedrückt hat, heute wirklich sagen würde. Das ist ein aufregendes Experiment, das zu machen. Ich habe eigentlich das Gleiche mit Ignatius vor. Es ist aber so, in meiner Formulierung entspricht vielleicht, also ich tue das dem Urteil der anderen preisgeben, aber vielleicht entspricht mehr der Intention des Verfassers als das, was der Verfasser wirklich ausdrücken konnte.
Sie kommen hier auf das Grundproblem, das mich schon oft beschäftigt hat, der menschlichen Verständigung überhaupt.
wie kann ich überhaupt einen Menschen verstehen? Und jetzt haben Sie das so gesagt, vielleicht verstehe ich ihn besser, als er sich ausdrücken konnte. Wobei natürlich ein anderer sagt, habe ich ihn nicht hineininterpretiert.
Ja.
Diese Frage bleibt immer offen. Und hier kommt es nun, wie wir nur im Dialog versuchen, uns der Wahrheit und der Wirklichkeit zu nähern. Und es sind immer nur Annäherungsversuche.
Mit Annäherungsworten, da bin ich einverstanden.
Gut. Es ist aber so, jeder menschliche Begriff ist doch Annäherungsbegriff, oder?
Ja, aber das
ist
auch etwas zu dem, dass man, sagen wir, bevor dieses offene Christentum etwas generalisierter war, das steht gar
nicht. Wie ich beim Abendessen irgendwie angedeutet habe, ist schon bei Thomas von Aquin vorhanden, nicht wahr, dass jegliche Erkenntnis Gottes durch Versetzung, Verneinung und Überstieg gehen muss. Also, das ist vielleicht die genaue Definition von einem Annäherungsbegriff.
Ja, indem wir aber ständig das, was wir aussagen, korrigieren, sagen, es ist so, aber im gleichen Augenblick sagen müssen, es ist nicht so. Aber jetzt, was ist der letzte Satz? Ist es nicht so? Oder dieses nicht so ist nur ein Aufruf, weiterzusuchen, um nun noch zu dürfen zu kommen, wieder zu sagen, es ist so, und wieder dieser Aufruf. Das ist wieder nur ein Ding, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, die Offenbarung als ständige Anregung zum eigenen Sinn.